Im Jahr 2008 ist es in Frankreich zur gesetzlichen Pflicht geworden, im Kofferraum jedes PKWs eine gelbe Warnweste mit sich zu führen. 10 Jahre später ist dieses Kleidungsstück, die gelbe Weste, zu einem Symbol des sozialen Protests geworden. Die samstäglichen Proteste der Gilets Jaunes, der Gelbwestenbewegung, haben im November des letzten Jahres begonnen. Im Dezember 2018 erreichte die Mobilisierung der gelben Westen einen Höhepunkt. In der internationalen Berichterstattung ist inzwischen nicht mehr viel zu lesen von den gelben Westen. Das heißt nicht, dass es sich nicht lohnt, noch einmal einen Blick auf diese Bewegung zu werfen. Denn kurze Aufmerksamkeitsspannen erweisen sich oftmals als trügerisch. Hier im Korax Morgenmagazin wollen wir zunächst rückblickend eine Einordnung dieser Bewegung versuchen, um dann in einem zweiten Schritt diese Bewegung noch einmal historisch-analytisch einzuordnen. Starke Protestbewegungen gab es in Frankreich nicht erst seit Ende 2018.
Man kann dabei vor allem an die Bewegung gegen den sogenannten Erstanstellungsvertrag von 2006 zurückdenken. Damals ging es um eine Reform zur Prekarisierung des Arbeitsmarktes und zur Verbesserung des Kündigungsschutzes. Und es gab eine große soziale Bewegung und die Reform wurde zurückgenommen. Das ist sozusagen das letzte positive Schlaglicht einer erfolgreichen sozialen Bewegung in Frankreich. Und seitdem sozusagen sind die Fortschrittlichen in Frankreich genau von Rückschlägen heimgesucht, wenn man so will.
Das sagt Marius von der Translib, einem kommunistischen Diskussionszusammenhang und Veranstaltungsort in Leipzig. Marius ist immer wieder in Frankreich unterwegs, um sich dort mit Aktivisten und Aktivistinnen auszutauschen. So wie auch Max aus Berlin, der hier ebenfalls eine Einordnung der Gelbwestenbewegung in einen längeren Protestzyklus vornimmt.
Na, ich glaube, die letzten sozialen Bewegungen in Frankreich, vor allen Dingen Nuit Debout, ist ja dann doch auch in Deutschland bekannt geworden und in den Medien rezipiert worden, waren meistens so doch eher Abwehrbewegungen. Also Nuit Debout fing an oder überhaupt diese soziale Bewegung dort als eine Reaktion auf ein Arbeitsgesetz, was Hollande, damals noch der Präsident, durchbringen wollte und was so ein bisschen schon in die Richtung ging der Agenda 2010. Also Frankreich hinkt quasi neoliberal hinter Deutschland, die mit der Agenda 2010 hat die neoliberale Arbeitsmarktpolitik durchgesetzt haben und den größten Niedriglohnsektor in Europa damit geschaffen haben. Und da hat Frankreich einfach noch zu viele, sage ich mal, Errungenschaften der Arbeiterbewegung noch aus den 60er, 70er Jahren, soziale Absicherung, 35-Stunden-Woche, Kündigungsschutz und so weiter. Und diese ganzen, Schutzrechte irgendwie sollten jetzt nach und nach abgebaut werden, um den Arbeitsmarkt zu flexibilisieren, wie das heißt. Und dagegen hat sich halt viel vehementer als in Deutschland eine Bewegung ist dagegen entstanden. Und das hat sich dann ausgeweitet, weil nach Hollande kam Macron an die Regierung und dessen Programm war viel weitreichender. Also der wollte nicht nur den Arbeitsmarkt reformieren, sondern das gesamte Bildungssystem, das Rentensystem, das Steuersystem, um Frankreich für den Weltmarkt fit zu machen sozusagen. Und dagegen hat sich dann tatsächlich eine enorme Widerstandsbewegung gebildet, die von den Schülerinnen und Schülern getragen wurde, viel auch von Studentinnen und Studenten und eben den Gewerkschaften. Und die hat sich, vor allen Dingen 2016, hat sich das verbunden zu landesweiten sozialen Protesten. Und das ging jetzt weiter, 2017 und 2018 auch noch, meistens so tröpfchenweise. Und jetzt eben haben wir diese Gelbwesten-Proteste erlebt, die aber relativ unvorhergesehen kam, unvorhersehbar vor allen Dingen auch für Linke, auch in Frankreich, würde ich sagen. Also das trifft jetzt nicht nur die deutsche Linke, dass die sich irgendwie schwer tat mit der Einschätzung, was das ist, sondern auch in Frankreich konnte man auf so Blogs lesen, die jetzt irgendwie beispielsweise im Unsichtbaren Komitee nahestehen, war auch so, was ist das? Sind die revolutionär? Sind die kleinbürgerlich? Was fangen wir damit an? Also das gab es auch auf französischer Seite, diese anfängliche Skepsis und Unfähigkeit, das einzuordnen, was aber auch am Charakter dieser Proteste liegt, glaube ich.
Die Gelbwesten-Proteste entzündeten sich Ende 2018 zunächst an der Erhöhung der Benzinsteuer. Dass die traditionelle und radikale Linke zunächst mit Unsicherheit und Skepsis auf diese Bewegung reagierten, mag auch an dieser Initialzündung liegen.
Die Gelben Westen schlagen jetzt hier sozusagen zu Beginn der Legislaturperiode von Macron schlagen sich in dem Protest durch und es ist irgendwie ziemlich schillernd und unverständlich irgendwie zu verstehen, wer da eigentlich protestiert und in welcher Form und wie man das eigentlich deuten müsste. Man könnte jetzt vor allem nochmal auf das Symbol vielleicht der gelben Weste sprechen kommen. Das geht oft unter, aber es ist ziemlich spannend, sagen die Verkopplung mit der Abhängigkeit vom Automobilverkehr darin zu lesen. Also in den letzten Jahren gab es viele Gesetze, die den Autoverkehr reglementiert haben. Also die Warnweste ist 2008 Pflicht an Bord an den Autos geworden. Dieses Jahr ist der TÜV teurer geworden und auch die Höchstgeschwindigkeit von Landstraßen wurde auf 80 km/h von 90 runtergesetzt. All das führt dazu, dass sozusagen diese Abhängigkeit vor allem in den ländlichen Gegenden, wo es wenig Infrastruktur und öffentliche Verkehrsmittel gibt, sich diese Abhängigkeit nochmal verstärkt. Und genau, auch all das verdichtet sich halt irgendwie symbolisch in dieser gelben Weste.
Was man immer wieder gehört hat aus diesen Gelbwesten-Protesten, die aus so einem, würde ich sagen, also einerseits schon auch einer Arbeiterklasse, aber auch so einer mittelständischen Klasse zusammengesetzt sind, also so, ja, kleine Geschäfte, aber Leute, die halt irgendwie 40 Stunden die Woche arbeiten und was man immer wieder auf so Selfie-Videos gesehen hat, was sie anprangern, ist, dass sie am Ende des Monats nicht wissen, wie sie mit dem Geld zurande kommen sollen. Also irgendwie Miete bezahlen oder Kredite bedienen und also die Reproduktionskosten nicht tragen können. Und das war eben dieser Auslöser, dieser Benzinsteuer ist wirklich wie so eine Art Tropfen aufs überquillende Fass gewesen, also von Einschränkungen im Lebensstandard und war deswegen irgendwie auch nur ein Auslöser. Also die Proteste selber haben sich inhaltlich jetzt nicht darin erschöpft, diese Steuer irgendwie zurückdrängen zu wollen, diese Benzinsteuer. Und es ging eigentlich auch weniger darum, dass die jetzt, das wurde ihnen ja dann immer nahegelegt, irgendwie auf die Umwelt scheißen und so und denen das irgendwie egal ist und sie halt unbedingt Auto fahren wollen, sondern es war so eine Gerechtigkeitsfrage, weil diese Benzinsteuer trifft nicht alle gleich, sondern sie trifft insbesondere diejenigen Leute, die das Auto benutzen müssen, um zur Arbeit zu fahren und so weiter, die tendenziell auch eher so ein bisschen in den Vororten leben. Deswegen hatte das am Anfang auch so einen ruralen Charakter, dieser Protest. Und es trifft zum Beispiel nicht eine Schicht irgendwie, sagen wir mal, die viel eher mit Flugzeug reist, mit diesen Billigflugzeugen und so, weil das Kerosin nicht genauso besteuert wird wie das Benzin. Das heißt, die Steuerlast ist auch wieder, trifft die Leute ungleich und trifft halt vor allen Dingen genau dieses Milieu, was dann da auch, oder diese Klasse, die dann da auch dagegen aufgestanden ist. Und was man jetzt aber sehen konnte an diesen Forderungen, die formuliert wurden, ist, dass es, ja, wie würde man sagen, ja, also schon radikale Sozialreform, würde ich mal sagen. Also es zielt auf so eine Wiederherstellung eines ausgebauten, gerechten Sozialstaates, würde man sagen. Also die Bewegung selber, habe ich jetzt den Eindruck, ist nicht radikal antikapitalistisch und auch nicht radikal antistaatlich, aber sowas wie so eine radikale Sozialdemokratie eben von unten und ohne parlamentarische Partei, wäre so mein Eindruck. Also hier, die Forderungen sind mittlerweile auch ins Deutsch übersetzt und es geht los irgendwie mit sehr schön eigentlich der Abschaffung der Obdachlosigkeit. Walter Benjamin meinte ja mal, dass solange es noch einen Obdachlosen gibt, leben wir noch im Mythos und sie fangen damit an, null Obdachlosigkeit dringend. Quasi die Forderung und ansonsten läuft es auf einen Mindestlohn bei 1.300 Euro, solidarisches Rentensystem, keine Rente unter 1.200 Euro, gleichmäßige Besteuerung von irgendwie Kerosin und Benzin. Also es geht irgendwie nicht darum, dass da keine Steuern drauf gezahlt werden, sondern eben, dass das gleichmäßig.
Die Proteste gegen die Erhöhung der Benzinsteuer waren nur ein Anfang. Bald stellte die Gelbwestenbewegung die ganze Sozialpolitik der Regierung Macron in Frage. Am ehesten kann diese Bewegung mit dem beschrieben werden, was der britische Marxist E.P. Thompson als moralische Ökonomie bezeichnet hat. Die Zumutungen des Kapitalismus werden als Auswüchse einer Ökonomie wahrgenommen, die man nach moralischen Kriterien bewertet. Angeklagt wird eine arrogante politische Elite, die diesen moralischen Bezugspunkt verloren habe. In diesem Sinne hatte die Gelbwestenbewegung auch populistische Momente. Sie brach sich Bahn jenseits der üblichen politischen Vermittlungsform von Partei und Gewerkschaft. Sie ließ sich nicht in ein System der politischen Repräsentation integrieren. In diesem Sinne hatte die Bewegung durchaus eine radikaldemokratische Stoßrichtung. Und sie hatte keine Scheu vor dem Mittel der Militanz. So schafften die Gelben Westen im Dezember 2018, woran die Autonomen nicht zu denken gewagt hatten. Die Champs-Élysées in Paris, Symbol von Prunk und Macht, stand in Flammen. Dabei waren zentrale symbolische Orte der Bewegung andere. Die Kreisverkehre und die Autobahnmautstellen, die von den Gelben Westen immer wieder wirksam blockiert wurden. Darin wird deutlich, Aktionsfelder dieser Bewegung sind Verkehr und Logistik.
Zu der Frage der Logistik, also ich glaube, einerseits kann man sagen, dass diese Klasse oder Milieu, was da jetzt protestiert, zu uneinheitlich ist in seiner, also in seinen Arbeitsstätten, als dass es an diesen Arbeitsstätten gemeinsam streiken oder protestieren könnte. Also für diese Amazon-Arbeiterinnen und Arbeiter mag das irgendwie noch gehen, aber das Gros oder die Masse der Gelbwesten hat, glaube ich, zu heterogene Anstellungsverhältnisse, als dass man da jetzt klassisch konzentriert in der Fabrik irgendwie streiken könnte. Dann ging es ja anfänglich um diese Benzinsteuer doch, und da hat es sich natürlich angeboten, einerseits die Tankstellen zu blockieren und andererseits, das hat dann auch stattgefunden, tatsächlich Raffinerien zu blockieren von außen. Und in der Vergangenheit hat es aber tatsächlich auch Raffineriestreiks gegeben, die tatsächlich zu Engpässen geführt haben in der Versorgung mit, dass da die großen Raffinerien in Le Havre über 2 Wochen gestreikt haben. Und allgemein zur Logistik könnte man, glaube ich, noch sagen, also die Gruppe, diese postautonome Gruppe Top Berlin hat sich damit viel beschäftigt und eine These vertreten, dass ab dem Zeitpunkt, wo innerhalb der Produktion die Effizienz nicht mehr ausschlaggebend gesteigert werden kann, weil die Maschinisierung so weit fortgeschritten ist, an dem Punkt kann man den Profit nur noch dadurch steigern, dass man die Umschlagszeit des Kapitals erhöht, also den Warenumlauf beschleunigt. Und das heißt, dass man die Distribution, also den Warenumlauf, rationalisiert. Und das ist halt das, was man Logistik nennt. Also die Logistik ist quasi die, könnte man sagen, die Lehre davon, wie man den Warenumlauf beschleunigt. Das Symbol davon war dieser Schiffscontainer. Also dass man eine einheitliche Form geschaffen hat, dieser viereckige Container, der auf alle Schiffe draufpasst und in den man möglichst alle Waren möglichst viel und einheitlich reinbringen kann und so über den gesamten Globus irgendwie schippern kann. Genau, und das heißt, wenn die Proteste heute sich vor allen Dingen an so logistischen Orten festmachen, unterbrechen sie in gewisser Weise die Warenströme und streiken damit an, sagen wir mal, recht verwundbaren Punkten des Kapitals. Und hinzu kommt eben, dass innerhalb von Europa, also in Frankreich vielleicht noch ein bisschen weniger, das, was man jetzt klassisch die materielle Produktion nennen würde, also die großen dreckigen Fabriken, sind halt ausgelagert. Also findet man in Südostasien und so weiter. Genau, deswegen ist der klassische Fabrikstreik, glaube ich, in Europa eher selten geworden. Was man jetzt eher wieder hat, sind Streiks in so Logistiklagern, also bei Amazon, in so Verteilerzentren. Genau, das hat man in Frankreich, in Italien waren sie sogar erfolgreich und haben einen Tarifvertrag gegen Amazon durchsetzen können. Und in Deutschland gibt es ja mittlerweile sogar auch Streiks in Leipzig und in Berlin.
Die Gelbwestenbewegung hat Orte aufgesucht, die tatsächlich einen wichtigen Punkt gegenwärtiger Kapitalakkumulation markieren. In diesem Sinne bot die Bewegung tatsächlich Anknüpfungspunkte für eine gegenwärtige Kapitalismuskritik. Dennoch blieben gute Gründe für eine gewisse Skepsis bestehen. Vor allem am Anfang hatten rechtsextreme Gruppierungen an den Gelbwesten-Protesten teilgenommen. Dies wurde insbesondere in der deutschen Linken wahrgenommen, der auch Parallelen zu den Pegida-Mobilisierungen auffielen. Demgegenüber sind jedoch wichtige Unterschiede festzuhalten.
Es ist nicht vergleichbar in dem Sinne beispielsweise mit Pegida, wo sozusagen diese exklusive Solidarität oder dieses durchaus rassistische Moment als ein diskriminierendes, konstituierendes Moment in der Bewegung zu lesen ist, sondern hier ist es erstmal sozusagen ein Aufbegehren gegen prekarisierte Lebensverhältnisse, in denen natürlich aber auch teilweise rechte Gruppen anwesend sind. Also sozusagen die Bewegung ist keine genuin rechtsradikale, so wie es vielleicht den Anschein auch dieser Rekuperationsversuche der deutschen Gelben Westen vielleicht vermittelt, wo ich ja sehr den Eindruck habe, dass es durchaus irgendwie eher auf AfD-Versammlungen oder derart Veranstaltungen irgendwie anzutreffen ist. In Frankreich gab es eine Präsenz von durchaus organisierten rechtsradikalen Kräften. Da kann man noch dazu sagen, dass es durchaus auch antifaschistische Gruppen gab, die sich da bemüht haben, sozusagen vor Ort, auf dem Terrain, diesen Kräften halt Paroli zu bieten und sie auch einfach sozusagen von der Demonstration zu schmeißen, durchaus auch mit in einem Moment, einem unmittelbaren Moment der kollektiven Zustimmung in diesen Auseinandersetzungen vor Ort. Die Bewegung, die unmittelbaren politischen und ideologischen Ausdrucksformen der Bewegung waren vor allem am Anfang natürlich diese Konstruktion des Volkes gegen die Eliten, gegen das Establishment, das natürlich ein absolut populistischer Diskurs ist, den man sowohl von links als auch von rechts kennt. Zumal man jetzt hier auch noch die besondere Konstellation hat, dass Marine Le Pen vom Rassemblement National, dem umbenannten Front National, natürlich diese Strategie hat, das periphere Frankreich vom Land gegen die kosmopolitischen städtischen Eliten auszuspielen, wobei natürlich die Frage der ratifizierten Proletarisierten der Vorstädte komplett ausgeklammert wird. Also diese Gefahr gibt es. Aber wie gesagt, es gab in diesen politischen Forderungen auch Verschiebungen. Also spannend zu sehen ist, dass es nach dem 17. und 24. November, die doch sehr von Protest eben, wie du schon gesagt hast, gegen Steuern, gegen eine Fiskalpolitik orientiert waren. Diese Kämpfe haben natürlich auch eine rechte Tradition in Frankreich. Aber es kam zu einer Verschiebung hin zu durchaus einer Kritik der sozialen Wirtschaftspolitik, der Forderungen nach Mindestlohn beispielsweise, aber auch nach Wiedereinführung der Vermögenssteuer, die von Macron 2017 abgeschafft wurde. Und wenn man das sozusagen zusammenliest als Verschiebung in der sozialen Zusammensetzung, die einhergeht auch mit Verschiebungen in der politischen Ausrichtung, dann sieht man auch sozusagen, inwiefern diese Bewegung auch keine starr fest ideologisierte Bewegung ist, sondern inwiefern sich da auch Brüche aufzeigen. Und ich würde halt auch einfach sagen, dass bei einer derart breit angelegten Bewegung, derart eruptiven, massenhaften Protest, der sozusagen überhaupt nicht traditionell von den Gewerkschaften oder Parteien oder selbst ja aus dem parlamentarischen Linken, wenn man so weit gehen will, getragen wird, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass sich in diesen Bewegungen und ihrer Diffusität auch immer sozusagen rechte Tendenzen, sowohl organisierte, aber auch als sozusagen von den Subjekten ausgehende, in Form von alltagsrassistischen Ideologien, dass man diese Sachen halt in solchen Bewegungen immer vorfinden wird und dass man ja lernen muss, damit umzugehen und halt abwägen muss, inwiefern ist eine Bewegung sozusagen genuin schon in einer rechtspopulistischen oder rechtsradikalen faschistischen Tonalisierung oder inwiefern sozusagen gibt es noch eine Offenheit des kollektiven Umgangs mit Leiterfahrung, so würde ich das sagen.
Anfang des Jahres 2019 war es antifaschistischen Gruppen, die an den Gelbwesten-Protesten teilgenommen hatten, gelungen, die rechten Kräfte aus der Bewegung zu großen Teilen abzudrängen. Dennoch bestehen weiterhin Probleme, etwa auch was antisemitische Verlautbarungen betrifft, die nicht nur in der politischen Rechten vorkommen. Es bleibt dies ein Feld der Auseinandersetzungen. Unterdessen hat die Mobilisierung der Gelbwesten stetig abgenommen. Nachdem die Bewegung den Jahreswechsel überdauert hatte und ihr bis in den Frühling eine Kontinuität der Mobilisierung gelang, ebbten die samstäglichen Proteste in Neongelb danach zunehmend ab. Das heißt aber nicht, dass es in Frankreich ruhig geworden wäre. In den letzten 3 Monaten hat es in Frankreich eine bemerkenswerte Streik- und Protestwelle gegeben. Lehrerinnen und Lehrer, die Angestellten der Notaufnahmen, die Angestellten im Pflegebereich, Lokführer und Zugpersonal, dies sind nur einige Berufsgruppen, die gestreikt haben oder auf die Straßen gegangen sind. Während die Gewerkschaften versuchen, die Proteste in den getrennten Berufsgruppen zu halten, waren bei all diesen Mobilisierungen immer wieder gelbe Westen zu sehen. Die Gelbwesten selbst haben sich im Juni inzwischen zum 3. Mal zu einer Versammlung der Versammlungen getroffen, einer basisdemokratischen Delegation der lokalen Gelbwestenkomitees. Davon weiß unser Frankreich-Korrespondent Bernhard Schmidt zu berichten.
In Mont-Solimin war eher der linke Pol versammelt. Was bemerkenswert ist, dass eine deutlich höhere Anzahl an Delegierten dort eintraf als bei den ersten Versammlungen der Versammlung. Die erste fand ja am letzten Januarwochenende 27. und 28. Januar auch in Ostfrankreich statt, in der Nähe von Nancy, in Commercy. Die zweite Versammlung der Versammlung war am 1. Aprilwochenende, am 5., 6., 7. April in Saint-Nazaire an der Atlantikküste. Das war jetzt die dritte, wie du schon erwähnt hast. In Commercy, also auf dem Höhepunkt, als die Gelbwestenmobilisierung noch zahlenmäßig sehr stark waren, was Straßenproteste an den Samstagen betrifft, da waren 300 Delegierte aus rund 100 Städten und Gemeinden. Es waren diesmal 650 Delegierte aus 243 Ortsgruppen. Also die Beteiligung an dieser Versammlung hat deutlich zugenommen, obwohl gleichzeitig, wie du auch erwähnt hast, die samstäglichen Straßenproteste doch deutlich an Mobilisierungskraft abgenommen haben. Also wir hatten laut innenministeriellen Angaben, die leicht untertrieben sein mögen, die man aber natürlich nicht verzehnfachen kann. Wir hatten am vorletzten Wochenende im Januar, also am 23. Januar, am Samstag, den 22. Januar, frankreichweit laut innenministeriellen Angaben 7.000 Menschen in ganz Frankreich, die daran teilnehmen. Und eine Woche später waren es etwas über 10.000. Also es gibt da Zickzack-Bewegungen, die mit örtlichen Faktoren natürlich zusammenhängen. Ich denke, es hat damit zu tun, dass die Spektren auseinanderdrifteten, weil es gibt tatsächlich örtlich sehr stark unterschiedliche Realitäten, was diese Gelbwestenbewegungen widerspiegeln. Und es gab laut Zahlen von Umfrageinstituten, die man natürlich auch hinterfragen kann, 44% derer, die sich als Sympathisanten der Gelbwesten erklären. Sympathisanten können natürlich Leute sein, die das vor ihren Fernsehbildschirmen kommentieren, die bei der Europaparlamentswahl für den Rassemblement National stimmten, also für die extreme Rechte. Das wäre überdurchschnittlich. Es gibt andere Zahlen von 38%. Also zwischen 38% und 44%, das ist überdurchschnittlich. Also im nationalen Gesamtdurchschnitt waren es 23,5%. Und gleichzeitig war in Montceau-les-Mines ein ganz klar linker Pol versammelt, weil dort wurde nach einigen Debatten, nach einigen Hin und Her, ein Selbstverständnis als antikapitalistisch mit deutlicher Mehrheit verabschiedet. Und die extreme Rechte bezeichnet sich zwar als antiwirtschaftsliberal, aber dezidiert nicht als antikapitalistisch.
Wie